Podcast Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Es ist Freitag, es ist Wochenende, es ist Pipa Powerplay. Der Piratensender mit Samira und Friedemann. Hi!
Hi und herzlich willkommen.
Wie ich schön. Bin auch ganz beseelt von unserer Live-Show letzte Woche, deswegen musste ich jetzt mal kurz singen. Ich denke nur noch in so Jingles und Intros und Ouvertüren und Showtreppen. Du auch?
Ja, das ist absolut berechtigt, genau so zu denken. Ich bin auch so getragen von einer großen Woge des Warmgefühls voller Konfetti und Glitzer, was ich von Freitag noch mental mitnehmen durfte.
Jetzt habe ich ein Bild von dir im Kopf als Einhorn, was auf der Welle von Konfetti und Glitzer surft an die Gestade und Strände unserer Gesellschaft. Wir sind vergangene Woche Freitagabend aufgetreten in Berlin. Das war toll. Alle, die da waren, lieben wir. Klar. Wir planen weitere Termine. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal angekündigt. Mindestens 5 oder 6 im Juli. Könnt ihr euch schon mal sozusagen den ganzen Kalender rot anstreichen. Wir veröffentlichen auch demnächst die Städte und die genauen Daten. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr müsst unbedingt in meine Stadt kommen und die liegt jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den üblichen Routen von so großen Bands, wie wir es sind, dann schreibt uns, wünscht euch und wenn ihr eine Location habt oder eine Connection zu irgendwelchen VeranstalterInnen oder so, dann sagt Bescheid. Wir nehmen noch Aufträge an und wir kommen theoretisch überall hin, wo es eine harte Matratze und ein weiches Willkommen gibt.
Ja, und was Gutes zu essen. Und ja, liebt uns, solange wir noch ein Geheimtipp sind. Jetzt ist die Möglichkeit. Jetzt kann man sich die Karte noch leisten.
Richtig. Worüber reden wir heute nicht, Samira?
Oh, worüber reden wir heute nicht? Insbesondere reden wir heute nicht über das deutsche Zögern. Wir versuchen auch nicht zu ergründen, was die weiteren Gründe sein könnten, warum nicht irgendwo hingereist worden ist. Und wir sprechen auch nicht über die Unterscheidung schwere, leichte Waffen versus Panzer.
Genau, das lassen wir heute mal raus. Genauso möchte ich nicht darüber sprechen, was vergangene Woche Samstag passiert ist. Da war ich in einem Stadion für einen Fußball. Das war sehr schön, aber auch sehr traurig. Aber vielleicht spreche ich über diese Dinge, was im Fußball gerade passiert, was das liebe Geld mit dem Fußball macht, insbesondere in den letzten Jahren, über die moralischen Konflikte dieses Sportes, in die er sich immer wieder, wie Samira auf der Glitzerwelle, immer wieder voll hinein, selber hineinschmeißt. Am Dienstag in der Episode Piratensender Powerplay Plus, die ihr hören könnt, wenn ihr uns unterstützt bei Steady, Patreon, Apple oder Spotify Premium. Es gibt Probeabos oder ihr könnt uns gleich euer ganzes Geld geben und dann könnt ihr diese Episode hören und vielleicht spreche ich über Fußball, vielleicht passiert auch noch was anderes, mal gucken. Vielleicht ist es auch zu schmerzhaft. Worüber sprechen wir denn heute jetzt wirklich?
Darf ich noch fragen, sprichst du auch über Katar?
Ja, das würde ich wahrscheinlich, oder ich mache es wie der deutsche Fußball und tue einfach so, als würde es nicht existieren, aber wahrscheinlich würde ich das dann auch kurz erwähnen.
Okay, ich hätte tatsächlich persönliche Neugierde. Worüber sprechen wir heute? Wir müssen über die USA und Waffenbesitz dort sprechen. Es gab eine Schießerei und ich war kurz versucht zu sagen, wieder mal eine Schießerei, aber wollte es gleichzeitig nicht trivialisieren. Aber die Regelmäßigkeit, mit der diese nun stattfinden, lassen einen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und voller Entsetzen nochmal hinschauen. Und wir wollten uns eben genauer die Waffenkultur, die Waffen in Anführungszeichen Liebe und die ganzen soziologischen Zusammenhänge zwischen dem Schießen, den Amokläufen und der amerikanischen Geschichte anschauen.
Des Weiteren ganzen Schrott.
Und wir werden auch erfahren, wie Friedemann einmal selbst einen Schuss abgesetzt hat. Darf ich das jetzt schon anteasern?
Sehr viele Schüsse.
Des Weiteren gab es diese Woche einen historisch wie politisch enorm wichtigen Datenleak, die Xinjiang Police Files, die unter anderem in Deutschland vom Spiegel veröffentlicht worden sind. Ein riesiger Datensatz an Bildern, Dokumenten, Anweisungen, die Einblick gewähren in den Überwachungsapparat, den modernen Gulag, den China in der Region Xinjiang aufgebaut hat, um die Uiguren dort systematisch zu internieren. Und
dann sprechen wir noch über Sex.
Ja. Ja, also eine typische Folge Piraten sind der Powerplay.
Ja, Waffen, Gewalt, Unterdrückung und Sex. Ich glaube, wir fangen an Ich lasse es jetzt einfach so mal als Cliffhanger stehen, oder?
Das ja.
Ist jetzt, ja wird, das auch, ist cool. Jetzt bitte, Leute, die ihr das hört, jetzt spult nicht vor auf Minute 45, weil ihr denkt, wir reden dann wahnsinnig viel über Sex. Das ist ein Eigentor. Hört die Folge bitte trotzdem von Anfang an. Ich kann euch verstehen. Man möchte vielleicht lieber zu den leichten Themen skippen. Wobei, ist Sex ein leichtes Thema? Ich rede mich um Kopf und Kragen. Lassen wir das. Ich habe heute schon gesungen. Es wird nicht besser. Fangen wir mit dem Anfang an. Was ist in den USA wieder einmal passiert? Und man muss wirklich aufpassen, finde ich, dass man nicht so sarkastisch, zynisch wird, und diesen ewigen The Onion-Witz, der, glaube ich, von 2019 ist, eigentlich immer nur paraphrasiert, die geschrieben haben, es gibt keine Möglichkeit, so etwas zu verhindern, sagt das einzige Land, wo so etwas dauernd passiert. Nämlich über extreme Waffengewalt in den USA.
Genau. Was war konkret passiert? Am Dienstag hatte ein 18-Jähriger in der Kleinstadt Uvalde in Texas 19 Kinder und 2 Lehrer mit einem halbautomatischen Gewehr massakriert, muss man sagen, also regelrecht hingerichtet. Der Täter ist von der Polizei dann erschossen worden. Nach aktuellem Kenntnisstand soll er alleine gehandelt haben. Und ich habe es am Anfang schon angedeutet, die tragische Regelmäßigkeit dieses Massakers innerhalb kürzester Zeit, wenn wir an den Anschlag in Buffalo im US-Bundesstaat New York denken, wo 10 Menschen in einem Supermarkt erschossen worden sind, der zweite in kürzester Zeit. Und vielleicht noch zu den Zahlen insgesamt. Laut FBI-Statistik haben die Amokläufe in den USA von 2020 zu 2021 um 50% zugenommen. Es hat 61 Amokläufe mit Schusswaffen gegeben. Und ja, der The Onion-Artikel hat es ja schon angedeutet, dieses seltsame, absurde soziale und historische Paradox. Also die USA haben pro Kopf mit Abstand, mit wirklich enormem Abstand, den höchsten Waffenbesitz der Welt und gleichzeitig die mildesten Kontrollen, was Schusswaffenbesitz angeht. Und weigert sich, auch historisch gesprochen, aus verschiedenen Gründen, auf die wir jetzt auch gleich eingehen werden, nach wie vor ihre Waffengesetze trotz dieser Faktenlage und trotz dieser wiederkehrenden Amokläufe und Massaker zu ändern. Im Gegensatz zum Beispiel eben zu Australien oder Neuseeland, in denen es auch zu Massenerschießungen kam und die Gesetze dann angepasst worden sind. Ein Faktor, da kommen wir bestimmt ja auch gleich dazu, ist natürlich die enorme Lobbykraft der NRA, die seit den 1930er Jahren da sowohl wirtschaftlich als auch politisch eben enormen Druck macht, hat viele finanzielle Mittel, Spendengelder und so weiter, ist auch gut vernetzt. Aber es gibt eben auch, und da sind wir vielleicht auch später bei der tiefen Geschichte, bei der Deep Story der USA, eben eine seltsame kulturelle DNA oder ein soziologisches Echo, was eben prägt, warum es so ein unbedingtes an den Fakten vorbeidenkendes Festhalten gibt an den freien oder einfachen Besitz von Schusswaffen, insbesondere von automatischen Schusswaffen. Das kommt ja noch erschwerend hinzu in den USA. Aber bevor wir uns da gleich reinstürzen, in Tiefengeschichte und NRA. Ich weiß, dass du für das sehr gute Magazin JWD Joko Winterscheids, wofür stand das D?
Drückerkolonne. Nee, nein. Es war also Druckerzeugnis.
Druckerzeugnis, genau. Ein unfassbar tolles, ich mochte diesen Artikel wirklich sehr gerne und ich mochte ihn schon, bevor wir uns kannten, deswegen weiß ich, dass ich ihn objektiv gut fand. Unfassbar toll Longread geschrieben über das Schießen in den USA. Du hast dich da selber auf eine Ranch begeben, wenn ich das richtig erinnere, und dort tatsächlich mal die Waffe physisch selbst in der Hand gehabt und auch benutzt. Und deswegen ganz banal die Frage, wie fühlt es sich an zu schießen?
Leider gleichzeitig ziemlich eklig, aber auch auf eine perverse Art ziemlich gut. Das kann ich gleich noch erklären. Die Idee dieses Magazins, wie man schon an dieser Geschichte vielleicht feststellen kann, war inoffiziell dumme Ideen gut ausgeführt. Und so war es auch irgendwie eine dumme Idee, diese große Frage, die wir uns immer stellen hier, wie auch jetzt in diesem Podcast, warum können die Amerikaner dieses Problem nicht lösen mit den offensichtlichsten Lösungen, die auf der Hand liegen, nämlich den Waffenbesitz einzuschränken, dem mal nicht theoretisch nachzugehen oder politisch, sondern ganz persönlich über einen Menschen, der sehr, sehr gerne schießt und der für noch laxere Waffengesetze einsteht, nämlich Edgar. Edgar ist ein Aktivist, kann man sagen, für Waffen. und Schießlehrer, also jemand mit einer Lizenz, der Leute zum Schießen ausbilden kann. Also der sowohl auf der politischen Ebene als auch auf der ganz praktischen Ebene dafür arbeitet, dass mehr Menschen in den USA mehr Waffen in die Hände kriegen und wissen, wie sie damit umgehen. Und dem sein politisches Statement war, die NRA ist ihm zu links und Donald Trump auch, der würde ja nichts für ihn tun. Mhm. Das war 2017 oder 18, als ich dort war. Also ich musste den auch so ein bisschen suchen, weil am Anfang von Deutschland aus, ich habe mich in so Foren rumgetrieben, ich habe die NRA angeschrieben, die wollten alle nicht so gerne mit mir reden, weil sie schon gemerkt haben, okay, da kommt so ein deutscher liberaler Journalist, der will uns nur runterschreiben. Und Edgar hat sich dann angeboten, mir das Schießen beizubringen, erst in einer ganz offiziellen, an so einem Schießstand. Das war im Keller von einem Waffengeschäft. Und dieses Waffengeschäft sah so ungefähr aus wie bei uns so ein großes Tierbedarfsgeschäft. So also ein Flachbau in einem Gewerbegebiet, ganz normal. Alles voller Sturmgewehre und Zubehör. Oder wie so ein etwas abgehalfteter Mediamarkt. Und drunter konnte man dann schießen. Habe ich dann zum ersten Mal mit so einer Glock geschossen, mit so einer Pistole. Die war noch relativ überschaubar. Und da ist man erstmal nervös natürlich, wenn man das Ding in die Hand kriegt.
Die Glock ist so diese Lara Croft Pistolen.
Genau, genau, okay. Genau. Das, was man so, also was so Polizisten und so einfach so am Halfter haben. Mhm. Genau, erstmal ist man so ein bisschen nervös und will nichts falsch machen. Ist natürlich so ein bisschen der deutsche Trottel, der da jetzt hinkommt und noch nie geschossen hat. So ein bisschen wie wenn man dich jetzt zum ersten Mal in ein Auto setzt. Du hast schon viele Autos rumfahren sehen. Du kennst das Konzept Auto, du kennst es aus Filmen. Du weißt theoretisch, was du zu tun hast. Aber es ist dann doch erstmal beeindruckend und natürlich auch gefährlich. Und du willst nichts falsch machen. So, und so ging die erste Einweisung. Und ich war da auch mit Paul Ripke, dem Fotografen damals, der das fotografisch einfach begleitet hat. Und wir hatten beide noch nie wirklich so geschossen. Und der hat uns das so ein bisschen gezeigt. Und dann ballert man da erstmal auf den Verbrecher, auf diesen Pappkamerad, so wie man es auch kennt aus dem Film. Und dann merkt man als erstes mal, dass es ganz schön schwierig ist, aus 5 Metern Menschen zu treffen. Geht noch mit so einer Pistole, aus 18 Metern keine Chance, so ohne Training. Und dann sind wir aber, das Ziel war ja nicht, an so einem Schießstand zu schießen. Das wäre in Deutschland jetzt auch nicht so schwer gewesen. Aber ich wollte ja die großen Dinger schießen. Genau diese halbautomatischen, automatischen Gewehre, um die es auch bei den Amokläufen geht. Und dann sind wir in die Wüste gefahren auf seine Ranch. Und da hatte er dann alles. Also da habe ich auch so eine AK-47 und sowas geschossen. Und Heckler und Koch und so. Also ein deutsches Fabrikat. Und durfte sozusagen vergleichen. Und da ist es tatsächlich dann so, wenn man dann so ein bisschen drin ist und dann merkt der Typ, okay, dieser komische Deutsche, der baut schon nicht die größte Scheiße, der gibt sich schon Mühe, zuzuhören. Und es gibt natürlich super viele Sicherheitsanweisungen und Lauf immer weg von Menschen und so und wie man da nachlädt. Und dann darf man zum ersten Mal selber den ganzen Vorgang durchführen und steht da in der Wüste in diesem krassen Licht in Colorado und hat schon auf so Schaufensterpuppen geballert, die tatsächlich, es war so ein bisschen, sein eigener Freiluftschießstand war so ein bisschen aufgemacht wie der Irakkrieg, also Operation Desert Storm, mit so irgendwie, wie er sich Araber vorgestellt hat, so ein bisschen so Schaufensterpuppen so hindrapiert. Und wenn man es dann so ein bisschen raus hat und sich nicht mehr ganz dumm anstellt, dann kam auf jeden Fall bei mir auch der Moment, dass ich dann einmal so selber komplett nachgeladen habe und diesen ganzen Vorgang durchgeführt habe und dann selbstständig einfach geschossen habe, gemerkt habe, okay, ich verstehe jetzt, wie dieses Gewehr ungefähr funktioniert. Und es ist, eine AK-47 ist sehr, sehr leicht zu bedienen, deswegen ist sie natürlich auch so beliebt. Man sagt ja, es ist die eigentlich wirklich einzige Massenvernichtungswaffe, die weltweit in Gebrauch ist, weil sie so weit verbreitet ist und immer wieder, also in Schmutz, Schlamm und Wasser unkaputtbar ist. Mhm. Ich glaube, der IS hat sie auch mal Schwert und Schild des Islam genannt. Mhm. Und dann hat man diesen Moment, wo man merkt, okay, ich bin jetzt durch diese Waffe, die ich jetzt halbwegs beherrsche, habe ich jetzt so eine krasse Ermächtigung erfahren. Also eine rein physische natürlich. Ich könnte mich jetzt umdrehen und diese Menschen, die hinter mir stehen, die vertrauen mir auch, dass ich keinen Quatsch mache. Ich könnte mich jetzt umdrehen und ich könnte sie alle erschießen. Mhm. Es wäre so leicht, wie jemand auf dem Handy anzurufen. Es ist physisch so ein kleiner Schritt, diese maximale Tat. Und verantwortlich dafür ist nur die Waffe. Weil die halbe Stunde Einweisung durch jemand, der sich damit auskennt, das kann man nicht verantwortlich machen. Das ist also wirklich wie telefonieren. Und das ist so viel mächtiger als ein Messer, was auch überall rumliegt und mit dem man auch Menschen umbringen kann. Und in dem Moment habe ich schon gemerkt, also erstens habe ich gemerkt, das stimmt, was Christian Kracht mal geschrieben hat, der in einer ähnlichen Situation auch schießen gegangen ist, der geschrieben hat, Schießen ist wie Kartoffelchips essen, man kann erst aufhören, wenn einem schlecht davon ist. Und es stimmt ich habe da, glaube ich, so eine ganz kleine Messerspitze von dem abbekommen, was bei aller Vorsicht vielleicht auch Amokläufer spüren. Diese totale Vergöttlichung auf eine Weise, wenn man in dem Moment Herr über Leben und Tod ist. Und dann habe ich aufgehört und nie wieder eine Waffe angefasst natürlich, weil das war auch schon ein ziemlich ekelhaftes Gefühl.
Interessant, dass du es ekelhaft fandest, weil offenbar das Gefühl doch so verführerisch und wirkmächtig zu sein scheint, als dass es eben andere Menschen nicht abschreckt, weiter Waffen zu besitzen und zu benutzen, sondern weiter dazu antreibt, weitere Waffen zu, also sie weiter zu benutzen und daheim zu haben. Was glaubst du, hat bedingt, dass du Ekel entwickelt hast, wo andere Macht, eine Machtfantasie plötzlich innerlich spüren? Warum war da ein Tabu bei dir erreicht, das sich sogar körperlich ausgedrückt hat? Ekel ist ja auch ein sehr körperliches Gefühl, nicht nur ein rein emotionales.
Ich glaube, es sind drei hauptsächliche Faktoren. Da habe ich natürlich auch viel Gedanken darüber gemacht und versucht, das auch also im Text zu reflektieren, weil es bringt natürlich nichts, irgendwo hinzufahren und rumzuballern, dann zu sagen, ja, ist schon irgendwie ganz geil, aber auch irgendwie schlimm, danke, ciao. Sondern man muss so einen Text und so eine Reportage und das zu tun und darüber zu reden, hat ja nur, finde ich, eine Existenzberechtigung, eine publizistische, wenn man weiter reflektiert. Ich glaube, es sind drei Faktoren. Es ist auf jeden Fall stark das Kulturelle, über was wir auch noch sprechen werden, dass wir hier zum Glück einfach damit aufwachsen, dass Schusswaffen etwas militärisch brutal gefährliches Falsches sind in 99,9% der Bereichen unseres Lebens, dass wir sie einfach verbannt haben daraus. Zweitens, dass ich natürlich dahin gefahren bin mit einem intellektuellen Überbau. Ich kannte jede Zahl, ich wollte mit diesen Menschen diskutieren, ich kannte all die Statistiken, die einfach brutal sind, wo man sich wahllos Zahlen rauspicken kann, um zu sehen, wie unmenschlich und gefährlich und falsch diese Waffen in Privatbesitz sind. Also du hast eben schon ein paar genannt. Man könnte so aus mir raussprudeln. So in den vergangenen gut 50 Jahren sind in den USA mehr Menschen durch Schusswaffen gestorben als Soldaten in allen Kriegen mit amerikanischer Beteiligung. Also über 1,5 Millionen Menschen, die das Shooting, über was wir jetzt gerade reden in Texas, war das 213. in diesem Jahr, also fast 10 pro Woche. Es gibt ein einziges Land auf der Welt mit vergleichbar vielen Opfern durch Waffengewalt, das ist der Jemen. Du hast eben schon gesagt, es sind unfassbar viele Waffen in den USA in Privatbesitz, nämlich geschätzt 300 Millionen, ist die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe. Und weil es jetzt gerade wieder um Grundschulkinder ging, mit diesem Amoklauf, mit diesem Verbrechen hat der Tod durch Waffengewalt in den USA für Menschen zwischen 1 und 19 Jahre den Tod durch Verkehrsunfälle als Nummer 1 Todesursache abgelöst. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ein Kind 19 Jahre jünger oder ein Jugendlicher stirbt in den USA, dann am wahrscheinlichsten durch Waffengewalt. Wahrscheinlicher als durch einen Autounfall. Also statistisch gesehen, das habe ich auch damals geschrieben, befindet sich das Land im Bürgerkrieg gegen sich selbst. Und wenn du mit diesem Gewicht dort ankommst, dann fällt es dir natürlich sehr schwer, das zu verklären und dieses völlig perverse Narrativ von der Freiheit, die diese Waffe ja darstellen würde, zu schlucken. Und drittens, ich glaube, ich bin psychisch gesund. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, diese Selbstermächtigung, diese Selbstvergöttlichung natürlich besonders verführerisch ist für Menschen, die auf irgendeine Art und Weise eine Disposition haben. Ohne jetzt jeden dieser Täter irgendwie pathologisieren zu wollen, überhaupt nicht. Aber muss ja kein Druide sein, um zu verstehen, was das Menschen geben kann, die vielleicht einen sehr großen Mangel an Macht erleben.
Ja, ich glaube, ein Faktor, der diese Disparität zwischen den Zahlen, die du genannt hast, und der Wirklichkeit, die sich abbildet, der Brutalität und der Gewalt, die ja auch wahrgenommen wird von der amerikanischen Bevölkerung, und gleichzeitig dieses unbedingte Sehnsucht, diese Sehnsucht, die das Recht auf eine individualistisch geprägte, fast Wild Westernhafte Freiheit sich beizubehalten mit dem Besitz von Waffen, was ja eben historisch und sozial so konnotiert ist, was Waffen angeht, zeigt sich am besten, diese Disparität, in Anbetracht der Tatsache, dass heute in Texas das jährliche Treffen der National Rifle Association, also NRA, stattfindet, trotz eben dieses Massakers, dass dort Trump auftreten wird und mit seinen Parteifreunden nach wie vor das Recht auf Waffenbesitz feiern wird auf dieser jährlichen Konferenz. Und das im Schatten der Ereignisse. Und dass da eine ganz seltsame Dekonnexion stattfindet von dem Leid, was verursacht wird durch die Waffe und das Freiheitsbestreben, was mit der Waffe verbunden wird, ist etwas, das ich auch bei meinem eigenen Großvater gut beobachten konnte, der eben auch ein Waffenfreund war, der auch Waffen hatte und der alles versteht, was du ihm erklären würdest, was eben die Statistiken angeht, aber der sich auf keinen Fall sein Grundrecht auf Selbstverteidigung mit Hilfe einer Waffe von dir zerreden lassen würde. Es ist Teil der Verfassung, der amerikanischen Verfassung, und es ist als Grundrecht festgelegt, dass du das Recht hast, deinen Besitz, deine Familie, dich selbst, deine Tiere mit Hilfe einer Waffe zu verteidigen. Und einem amerikanischen Menschen, der ein Waffenfreund ist, zu sagen, wir müssen jetzt das stärker und besser kontrollieren, wäre so, als würdest du ihm sagen, wir wollen dir das Recht auf Selbstverteidigung wegnehmen, dem Moment. Und wir haben es ja vorhin schon angedeutet, natürlich eben Teil der amerikanischen tiefen Geschichte, also die sehr individualistisch geprägt ist, die sagt, wenig Staat, du bist auf dich selbst gestellt und du bist quasi Schmied deines eigenen Schicksals, Schmied deines eigenen Erfolges im Leben. Dementsprechend vom Tellerwäscher zum Millionär. Und jeder ist seines Glückes Schmied. Und deswegen hast auch du das Recht, natürlich mithilfe einer Waffe dein Leben so zu gestalten, wie du es möchtest. Also ein Land, das auch aufgebaut ist, unter anderem durch das Wegschießen einer nativen Bevölkerung und dann das Herbeischießen eigenen Landes, welches dann man bespielt, dann eine lange Zeit eines Power-Vakuums in Form eben des raumreichen Wilden Westens, wo jeder natürlich auf sich selbst achten musste und bis heute eine Kriminalitätsrate und ein subjektives Sicherheitsbedürfnis, das so negativ geprägt und konnotiert ist, dass es einem Menschen, der sagt, ich habe die Waffe, weil ich das auch als Sicherheitsempfinden oder als Sicherheitsartefakt brauche, absurd erschiene zu sagen, hab doch keine Waffe, wenn er argumentiert, ja, aber jeder andere hat eine Waffe. Mhm. Warum sollte ich als einziges aus irgendeinem Ethos heraus oder aus Pazifismus oder aus Angst vor Waffen keine Waffe haben? Das wäre ja komplett autodestruktiv. Und all diese Aspekte gekoppelt mit einer unfassbar starken Lobby, Waffenlobby, die auch unglaublich viel Geld mit Hilfe von Waffen macht. Das ist auch ein großer Wirtschaftszweig, vielleicht vergleichbar mit der Automobilindustrie in Deutschland, was die ökonomische Stärke angeht, die also auch wirtschaftliche Interessen daran hat, dass natürlich jeder Amerikaner, jede Amerikanerin eine kleine Glock schnell und einfach kaufen kann und was ihm auch erklärt, warum es so wenig Restriktionen oder so lose, laxe Beschaffungsreglementierungen gibt. Das alles in Kombination mit auch eben einem politischen Einfluss, insbesondere von republikanischer Seite, die, wie gesagt, dieses Narrativ Freiheit, Waffe die ganze Zeit aufrechterhalten, auch aus ökonomischen Gründen, bedingt, dass es dort Waffen gibt, obwohl alle wissen, wie problematisch sie sind, obwohl alle wissen, dass diese die Ursache der Gewalt dort sind und auch das gleichzeitig aushalten, das Entsetzen über tote Kinder und den Willen, aber gleichzeitig eine Waffe im Nachttischschränkchen haben zu dürfen. Mhm. Und das finde ich, es ist so. Ich will es auch nicht pathologisieren, deswegen benutze ich das Wort schizophren auf keinen Fall in dem Kontext, aber diese Ambivalenz treibt mich unglaublich um. Für mich ist das unaushaltbar, diese Gleichzeitigkeit, und für mit Waffen sympathisierende Amerikaner ist das total ertragbar. Bin jedes Mal aufs Neueste geschockt und erstaunt. Die Frage ist jetzt natürlich, was auch daraus resultiert, also politisch, gesellschaftspolitisch. Es gibt Wahlen bald in Texas, aller Voraussicht nach wird aber trotzdem Republikaner gewinnen, obwohl der demokratische Kandidat Beto O'Rourke die Waffenkontrolle als Teil seiner politischen Agenda und als Teil seiner Kampagne ausstellt, aber Texas traditionsgemäß eben republikanisch. Da wird sich nicht viel tun und gleichzeitig gibt es im obersten Gerichtshof eine Verhandlung der New Yorker Beschränkungen für das Tragen von Waffen, die auch nochmal als Präzedenzfall anstehen werden.
Du sprichst mehrere wichtige Punkte an, warum dieses Land sich da selbst so in Geiselhaft nimmt und sich selbst dabei beobachtet, wie es sich zerstört und wie es ganze Gemeinschaften zerstört. Was wir von hier aus uns immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, was einfach ganz tiefgreifende Unterschiede sind. Und du hast es angesprochen, also die Ökonomie. Es ist wirklich, als würde man bei uns den Alkohol verbieten. Es ist einfach so omnipräsent. In sehr, sehr vielen kleinen Geschäften gibt es auch diese Waffen. Im Walmart kann man diese Sturmgewehre kaufen. Das ist einfach ein Riesen-Business. Und Business zu beschränken ist in den USA noch mal schwieriger als woanders. Das ist ja was, was bei uns überhaupt gar keine Rolle spielt. Wenn man bei uns Waffenverkauf verbieten würde, dann betreffe das wirklich einen sehr, sehr, sehr kleinen Wirtschaftszweig im Land. und zweitens diese Ebene des Kulturkampfes, in dem die Republikanische Partei, die sich immer weiter radikalisiert, was wir uns, glaube ich, von hier aus auch immer nicht so richtig vorstellen können, weil es bei uns einfach diese Bewegung, diese Energie und diese, vor allem diese Partei nicht gibt und sie, wenn, dann lange nicht so mächtig ist. Eine Partei, die wirklich versucht, wo sie kann, Felder zu finden, um diesen Kulturkampf auszuweiten, um Punkte zu machen, um sich zu verweigern, jeder Art von also wirklich dem kleinsten bisschen Progress und Fortschritt und sinnvoller Veränderung. Und er hat natürlich schon lange dieses Waffenthema für sich entdeckt und macht es noch schlimmer, als es eigentlich ist und verschärft die Gräben dann noch und wird sich allem verweigern. Und dann die Historie, du hast die Entdeckung und Eroberung des Landes angesprochen, aber ich glaube, die Geschichte der Sklaverei wäre ohne diesen privaten Waffenbesitz auch nicht möglich gewesen. Also es sind gleich zwei historische, blutige Unrechte, auf denen die USA gebaut ist und wo diese Waffen und gerade der private Waffenbesitz für alle das Mittel waren, um die überhaupt durchzusetzen, weil man natürlich niemals hunderte afrikanische Sklaven hätte so lange unterdrücken, besitzen, ausbeuten können, ohne genau diese Verteilung von Waffen. Und das sind ja beides, sowohl das Verbrechen an der indigenen Bevölkerung als auch die Verschleppung, glaube ich, aus unserer Sicht wenig bis kaum aufgearbeitet, beziehungsweise da besteht ja, und das ist ja auch Teil des, oder vielleicht sogar eigentliche Urwurzel dieses Kulturkampfes, da besteht ja bei sehr vielen AmerikanerInnen, vor allem aus dem rechten Spektrum, vor allem solche, die Republikaner wählen, noch kein Unrechtsbewusstsein dafür. Deswegen kämpfen sie auch so vehement dagegen, dass es in Schulen behandelt wird, weil sie natürlich spüren, was da wiederum für ein riesiger, ein Ozean an Verdrängung ist und an Unrecht, der aufgearbeitet werden müsste. Und die Waffen hängen damit viel enger zusammen, als wir uns das vorstellen können. Und natürlich, du hast gesagt, das individualistische Narrativ und auch leider seine wirklich schreckliche Ausformung, dass man ja feststellen muss, für einen jungen Mann, der sich benachteiligt fühlt, ob es jetzt ist oder nicht, aber der sich benachteiligt fühlt, der sich machtlos fühlt, der in diesem System aufwächst und sieht, ich habe eigentlich keine Chance, der amerikanische Traum ist eine Lüge, ich werde es nicht schaffen. Für den ist momentan die einfachste Art, unsterblich zu werden auf eine Art, in eine Grundschule zu laufen und Kinder zu erschießen. Weil er kommt super einfach an die Waffen. Es ist überhaupt gar kein Problem, dass er sich damit auskennt. Er kann die Pläne im Verborgenen schmieden. Er hat die Narrative, er hat die Verschwörungstheorien dazu, wenn er sie braucht. Schulen gibt es überall. Und er kann damit sich in eine Reihe stellen. Er wird auf einmal Teil einer Gruppe, wenn er das möchte. Und deswegen muss man da immer so genau hinschauen, welche Art von Verbrechen es ist, welche Pamphlete, welche Manifeste veröffentlicht wurden, weil viele Täter ja durchaus auch mit einem ideologischen Hintergrund morden. Nicht alle, aber viele. Und auch das, und es sind ja hauptsächlich nur Männer, ist auch ein Teil eines kulturellen Abgrundes, den wir uns, glaube ich, hier zum Glück, dem wir uns so einfach nicht gegenübersehen, weil wir diese unheilvolle Verbindung von Ruhmsucht, von Individualismus, von toxischer Männlichkeit, von leichtem Zugang zu Waffen, von Rassismus, von Fremdenhass, von religiösen Hass, von dieser Umfolgungstheorie, all das kommt ja da oft zusammen und zum Glück sehen wir das hier noch nicht. Und dann der letzte Punkt auch, dass es eine religiöse Verquickung gibt, dass Leute wie Ted Cruz, der Republikaner, hinterher diese Verbrechen so framen, dass man ja nur beten kann. Mhm. Und dass es irgendwie doch Gottes Wille wäre und dass es andere republikanische PolitikerInnen gibt, die dann hinterher schreiben, naja, man kann das Böse, also das religiös geframte Böse, eben nicht, man kann es nicht ganz ausrotten. Und das ist ja die nächste Dimension, die wir uns nicht vorstellen können, wie stark dieses Land auch geprägt ist durch christlichen Fundamentalismus, der in diesem Fall eine ganz, ganz seltsame Allianz eingeht mit der Waffenlobby.
Mhm. Du hast mich gerade auch in deiner Beschreibung des Wunsches eben der Täter der meistens der Täter, unsterblich werden zu wollen, auch auf einen sehr spezifischen Aspekt der Heroisierungskultur in den USA gebracht. Wir haben ja viel über Heldenreisen und Heldennarrative gesprochen und auch ausgestellt, dass es ja qua Historie und Sozialisierung auch unterschiedliche Ausprägungen gibt dessen, was als Ideal, als Norm oder als herausragend wahrgenommen wird. Also in der griechischen Antike galt der Champion als der Beste von allen, als der am heroischsten Seiende, weil er natürlich in irgendeiner Eigenschaft, in seinem Mut oder in seinem Geschick, in seiner Sportlichkeit überdurchschnittlich als der Beste eben von allen und war berechtigterweise deswegen auch Held, der über sich hinausgewachsen ist. Und die amerikanische Kultur hat das noch erweitert, das ist auch eben eine Individualwahrnehmung eines Heldens, nämlich kombiniert mit der Robustheit. Also er muss nicht nur Champion sein, sondern er muss auch sich beweisen, wie robust er in Anbetracht einer unwirtlichen Wirklichkeit ist, eines weiten Landes, was erstmal vielleicht ihm gegenüber feindselig eingestellt sein könnte, was aber von ihm auch erobert werden muss. Und dieser Aspekt der Lonesome Robustheit sozusagen ist auch Teil nicht nur popkulturell, sondern auch im Aufwachsen, insbesondere junger amerikanischer Männer, denen gesagt wird, du musst alleine eine bestimmte Härte bestreiten oder dir aneignen, die über eine Resilienz hinausgeht. Also es geht nicht nur um Widerstandsfähigkeit, sondern wirklich eine Abgehärtetheit, eine, vielleicht kann man sogar sagen, eben Verpanzertheit in Anbetracht von sowohl äußeren Einflüssen als auch inneren Emotionen oder Affekten. Und das ist auch ein wesentlicher Teil, der dann auch reinspielt in das, was wir eben Lone Wolf Terrorism nennen, oder nicht wir, aber Terrorforscher und Amokläufer, Untersuchende. Und ich finde auch richtig und wichtig, dass du rausgekehrt hast, dass es eben manchmal einen ideologischen Unterbau hat, weshalb man dann natürlich von einem Terroranschlag sprechen muss. Also ein sexistischer, misogyner Terroranschlag, wenn ein weißer Mann in seinem Hass auf Frauen systematisch Frauen anfährt und sie versucht zu überfahren mit Tötungsabsicht oder eben in Massagesalons geht und dort dezidiert asiatisch gelesene Frauen zu erschießen versucht. Hier wissen wir noch nicht genau, es gibt eben noch kein Manifest und noch keine ideologische Untersuchung oder keine Hinweise auf was genau das Anliegen war. Deswegen habe ich jetzt auch bewusst immer von Amoklauf gesprochen, weil man das jetzt noch nicht, oder Schießerei oder Massaker. Aber ja, das spielt dann natürlich mit rein. Lass uns unbedingt über die Xinjiang Police Files sprechen, den großen Spiegel-Daten-Leak. Ganz banale Frage, wie viel wusstest du über die Uiguren bis zu dem Daten-Leak, bis diese Woche? Wie sehr hattest du das auf dem Schirm, wie präsent war dir das?
Mittel präsent. In letzter Zeit waren natürlich andere Themen präsenter. Ich wusste aber schon ungefähr, was da passiert. Ich glaube, es gab 2019 schon mal einen großen Leak mit ähnlichem Inhalt, aber nicht so umfangreich und nicht so konkret. Jetzt hat man ja in diesem Leak vor allem auch diese Fotos von den Internierten, wie so Fahndungsfotos, die natürlich sehr eindrücklich sind, weil einen da Menschen anschauen, die Angst haben, die verhaftet wurden und die zu extrem langen Haftstrafen verurteilt wurden für lapidare Vergehen. Also ein Beispiel war ja immer, dass ein junger Mann sich mit seiner Mutter etwa eine Stunde lang eine Audiodatei über islamische Regeln angehört haben soll, was im Überwachungsstaat China ihm dann nachgewiesen werden konnte, die ihm sein Vater auf dem Handy vorspielte. Also es sind wirklich auch skurrile Fälle. Oder jemand anderes hat 2 Wochen in einem Fitnesscenter trainiert und dafür dann der erste mit der Audiodatei hat 20 Jahre Haft bekommen wegen Vorbereitung einer terroristischen Handlung und der zweite 12 Jahre Haft. Also es sind willkürliche Pseudo-Urteile, die man da jetzt zum ersten Mal konkret fassen kann. Und dadurch ist es natürlich viel präsenter geworden. Ich glaube aber vor allem auch durch den Hebel, dass die Weltöffentlichkeit jetzt viel schwerer wegschauen kann oder dass jetzt man sieht, der sogenannte Westen hat nicht nur ein sehr, sehr großes Problem namens Russland, was man sehr lange ignoriert hat, all seiner Gefälligkeit, in seinem Extremismus, in seiner Aggression. Wir haben ja viel darüber gesprochen, kann man das schon Faschismus nennen? Ist das eine Diktatur? Wie hat es sich entwickelt von der Autokratie? Was genau passiert da vor allem intern? Und jetzt sieht man am traurigen Beispiel der Uiguren noch mal konkreter, wie repressiv dieser chinesische Staat ist, wie gefährlich es ist für Menschen, die da keinen Platz haben sollen, aus irgendeinem Grund zu leben, wie man sagt dann immer orwellianisch, also wie 1984 gleichkommt, auch die Sprache und Rhetorik dieses Staates ist, der, glaube ich, in einer ersten Stellungnahme zu diesem Leak unter anderem gesagt hat, die Menschen dort leben ein sicheres, glückliches und erfüllendes Leben, der also ein ganzes Volk und eine Religionsgemeinschaft nicht nur verfolgt und einsperrt, sondern auch behauptet, er tue es zu ihrem eigenen Wohl. Und das ist natürlich nochmal eine andere Eindrücklichkeit, die mich dann auch mehr, also einerseits mehr darüber nachdenken lässt, was ist das für ein Land und ein Staat? Kann man das schon faschistisch nennen? Ist das ein Genozid, der da passiert? Wenn ja, unter welcher Definition? Und natürlich ganz wichtig, was ist Deutschlands Rolle, über die wir ja in Sachen Russland enorm viel diskutiert haben, zu Recht, weil wir einiges nachzuholen hatten. Ich glaube, China ist genauso wichtig, genauso schlimm und muss genauso neu betrachtet werden. Denn dass der deutsche Wohlstand der letzten Jahrzehnte nicht zuletzt auch durch China entstanden ist und gehalten werden konnte, sowohl was Export als auch Import angeht, als auch sonstige Handelsbeziehungen, als auch Investitionen in Deutschland tatsächlich. Ich glaube, das war uns klar, aber sehr vergleichbar zu Russland wird uns jetzt erst klar, wie sehr und wie schwierig es jetzt auch wäre, dagegen einzustehen, Sanktionen zu verhängen, was jetzt gefordert wird und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir beginnen gerade erst zu verstehen, wie groß dieses Problem China ist, und dieses Datenleak ist da ein wichtiger Baustein.
Absolut. Vielleicht nochmal kurz nachgezeichnet, was da genau rausgekommen ist. Genau, du hast es schon gesagt, die Fotos der Internierten, dadurch bekommt es nochmal eine Plastizität und eine Visualität. Aber es ist auch, glaube ich, in der Größe so unglaublich relevant. Also es ist eine Gruppe internationaler Medien. In Deutschland war es eben der Spiegel und der Bayerische Rundfunk, in Frankreich Le Monde, in Großbritannien die BBC, die diesen Datensatz nicht nur ausgewertet und auf Korrektheit und Wahrhaftigkeit überprüft haben, und es besteht offenbar kein Zweifel eben an der Echtheit dieser Dokumente und Inhalte ausgewertet haben, sondern eben auch veröffentlicht haben. Und es ist schon länger bekannt, dass in den Internierungslagern, also in diesem modernen Gulag, eben Männer zu Zwangsarbeit verpflichtet werden, dass Frauen gegen ihren Willen sterilisiert werden und dass es sich um einen hochgradig durchbürokratisierten Überwachungsapparat handelt. Du hast schon ihre Digitalstrategie, die mit Namen Integrated Joint Operations Platform genannt, die unglaublich perfide das Leben der Menschen wirklich en Detail trackt und dokumentiert und daraus wiederum extrapoliert, wie internierungswürdig sie im Grunde genommen sind. Also jeder Chat, jedes Telefonat, Dateien, die gehört werden, der Umstand, dass du im Fitnesscenter bist, du hast es auch gerade genannt, werden eingespeist in diese Informationen und auch so Sachen, ob du jetzt fastest oder nicht, ob du Ramadan machst oder nicht. Und laut Spiegel ist es sogar so, dass auch Fingerabdrücke und Iris-Scans und DNA-Informationen gespeichert werden unter dem Vorwand einer kostenlosen Gesundheitskontrolle. Und aus diesem IGOP-Algorithmus wird dann eben ein Gefährlichkeitsgrad eines Bürgers oder einer Bürgerin ermittelt und dann ermittelt, okay, muss sie jetzt eben interniert werden in die Lager in Xinjiang. Und um deine Frage zu beantworten, ob das ein Genozid ist, beziehungsweise die du in den Raum gestellt hast, die aufgrund ihrer politischen Natur ja auch sehr wichtig ist, würde ich gerne Dolkun Issa zitieren. Das ist der Präsident des Weltkongresses der Uiguren. Das ist eine Exilorganisation. Und er hat im Spiegel erklärt, dass es unbestreitbaren Genozid ist, weil es darum geht, die Kultur der Uiguren auszulöschen, die mehrheitlich eben muslimisch sind und die umerzogen werden in diesen Internierungslagern, die gezwungen werden, Propaganda auswendig zu lernen, chinesische Volkslieder auswendig zu lernen und alles abzulegen, was sie kulturell auszeichnet. Vielleicht noch ganz kurz zwischengeschoben, ist es so, wenn man das historisch nicht, so wie ich beispielsweise, nicht auf dem Schirm hatte, die Uiguren gehören zu den zentralasiatischen Turkvölkern, sind dementsprechend auch zentralasiatisch geprägt und als Bevölkerungsgruppe eher dem Türkischen näher. Also die uigurische Sprache ähnelt beispielsweise modernem Türkisch und sie sind eben mehrheitlich muslimisch. Und das uigurische Gebiet Xinjiang im Westen Chinas ist eine enorme Fläche, die sehr rohstoffreich auch ist und dementsprechend auch für die chinesische Politik sehr interessant war. Die Fläche ist insgesamt viermal so groß wie Deutschland und ging aber 1949 im Bürgerkrieg in der Volksrepublik China einfach auf. Und damals betrug der Bevölkerungsanteil der muslimischen Uiguren etwa 80% und er ist jetzt auf 45% geschrumpft, weil einfach die Uiguren systematisch politisch marginalisiert worden sind. Peking hat kontinuierlich die Region aufgrund eben der Rohstoffe, aber auch aufgrund von Wirtschaftswachstum erschlossen und das Ganze erstmal militärisch übernommen und dann eben durch Wirtschaftswachstum sich auch angeeignet und einfach die Uiguren auch physisch dort verdrängt, beziehungsweise sie dann eben in Internierungs- und Umerziehungslager eingesperrt. Und vielleicht das Eindrücklichste ist, aus diesen Datenleaks der Umstand, dass dort ein Schießbefehl aus einer Rede sichtbar wird. Also es geht, also es ist wirklich die Formulierung da, jeder, der versucht zu flüchten, soll sofort erschossen werden. Und auch das Zitat, erst schießen, dann Daten erheben, dann eben erheben, wer erschossen worden ist. Und des Weiteren wurde auch ein Folterinstrument nochmal sichtbar gemacht. Also es gibt da auch eben eine Fotodokumentation, nämlich der sogenannte Tigerstuhl, der laut UN und auch Human Rights Watch systematisch benutzt wird in chinesischen Internierungslagern. Aber jetzt hat man eben die fotografischen Beweise. Hierbei handelt es sich um einen Stuhl, bei dem Hände und Füße gefesselt werden und eine möglichst unbequeme Position für den Insassen hergestellt werden soll. Er kann sich eben nicht bewegen und ist insgesamt distorted in seiner Körperhaltung und muss eben über mehrere Stunden bis Tage in dieser Fehlstellung ausharren, wird malträtiert, da er sich ja auch nicht wehren kann und ist eben ein standardmäßiges Folterinstrument, was in der chinesischen Bürokratie für Dissidenten eingesetzt wird. Mhm. Und vielleicht noch als letzte Empfehlung, um da nochmal tiefer an das Thema zu kommen, neben natürlich der Spiegelrecherche, die ich jedem ans Herz legen würde, zu lesen, um einfach das Bewusstsein dafür zu bekommen, ist in der Zeit oder im Zeitmagazin ein Gespräch mit Gulbahar Hativaji, die es geschafft hat, aus diesen Zwangslagern zu entkommen. Also sie hat als Dissidentin lange in Frankreich gelebt mit ihrer Familie und wurde dann 2016 unter einem Vorwand nach China einbeordert. Und da sie dort ab und zu war, um ihre Verwandte zu besuchen, erschien ihr das erstmal nicht verdächtig, nach China zu kommen. Aber als sie dort war, wurde ihr Pass abgenommen und sie wurde direkt in ein Internierungslager gebracht, aus welchem sie dann eben fliehen konnte und jetzt in Frankreich wieder im Exil und auf der Flucht eben von genau dieser Tigerstuhlfolterung berichtet und erklärt, wie genau dort die bürokratischen Internierungsprozesse sind. Und wir haben einen Gulag und einen modernen Gulag und mithilfe digitaler Überwachung und wir haben hier etwas, das in der breiten Definition eines Genozids einem Genozid entspricht.
Dementsprechend haben auch, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, die Parlamente Frankreichs, Kanadas, der Niederlande und Großbritanniens, was dort den Uiguren angetan wird, schon offiziell als Genozid bezeichnet und US-Außenminister Blinken, Deutschland noch nicht. Ich glaube, das wäre jetzt der erste Schritt.
Xi Jinping warnt ja Deutschland auch davor, die Dokumente zu ernst zu nehmen. Sinngemäß lassen sich jetzt nicht von diesen Dokumenten beirren.
Man sollte immer das Gegenteil tun, in dem Fall.
Ja, ich glaube, das Timing ist hier an der Stelle vielleicht auch wichtig, das noch zum Abschluss, als Abschlussgedanken, weil gerade Michelle Bachelet, die UN-Menschenrechtskommissarin, seit Montag für 6 Tage in China ist, um genau diese Region anzuschauen, Xinjiang. Und diese Reise wurde mehrere Jahre geplant und organisiert. Es war unglaublich kompliziert, Kompromisse zu finden zwischen ihrem Büro und der chinesischen Regierung, die erlaubten, dass sie eben überhaupt erst in die Nähe dieser Lager reisen darf, um sich selber ein Bild machen zu können. Wobei viele Menschenrechtsorganisationen eh davon ausgehen, dass das eher so eine potemkische Tour wird, weil sie die behauptete Ausrede ist wegen Corona und Isolation und Quarantäne. Wir wissen aber natürlich, dass der politische Grund eine Isolation ist und weg von dem, was sie dort sehen könnte, dass das bedingt, dass dort die Reise, die sie machen wird, nicht erkenntnisfördernd sein wird, weil sie einfach keinen Kontakt haben wird mit Menschen, die ihr die Wahrheit sagen. What a timing.
Ich erlaube noch einen Lesehinweis, weil es zeigt, wie sicher sich dieser chinesische Staat momentan fühlt. Im aktuellen Dossier der Zeit ist ein große Reportage oder ein großer Text über einen schwedischen Verleger, der chinesische Wurzeln hat, der in China geboren, aufgewachsen ist, aber mit 20, glaube ich, dann nach Schweden gekommen ist und dann auch Schwede geworden ist, durch Pass. Und der entführt wurde in Thailand und seitdem in China festgehalten wird seit mehreren Jahren und die schwedische Regierung völlig versagt hat, etwas für ihn zu tun. Mhm. Das heißt, dieses Regime fühlt sich sicher genug, um Staatsbürger demokratischer Staaten zu entführen, die ihnen nicht genehm sind. Und da sollte man nicht wegschauen.
Ja, ich kann nur mit dem, also ich kann auch nur mit dem Kopf nicken. Das wichtigste Instrument ist Visibilität.
Wir haben versprochen, dass wir zum Abschluss noch wenigstens kurz über Sex sprechen. Ich erkläre maximal knapp, was passiert ist. Eine Kommandeurin der Bundeswehr bekam einen Verweis. Das ist sozusagen die niedrigste Stufe von disziplinarrechtlichem Umgangs in der Bundeswehr. Weil nämlich, was hatte sie getan? Sie hatte auf einem Datingportal geschrieben mit einem Bild von sich, einem unverfänglichen Bild, aber einem Bild von sich, wo sie drauf zu erkennen war. Und sie schrieb dazu spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung auf der Suche nach Sex, all genders welcome. Und die Bundeswehr sah darin einen Verstoß gegen die Anforderungen für sie als Führungspersönlichkeit, die als Kommandeurin, glaube ich, sehr viele Menschen, ich glaube, da stand sogar 1000 in der Urteilsbegründung, bis zu 1000 Menschen unter sich hat, führen soll. Und sie klagte dann dagegen, sie ging dagegen vor Gericht. Und das Bundesverwaltungsgericht, was sich damit beschäftigt hat, bestätigte dann diesen Verweis und bestätigte nochmal die Begründung, dass eben diese Worte offene Beziehung auf der Suche nach Sex, all genders welcome, könnten auch aus der Sicht eines verständigen Betrachters, so formuliert es das Gericht, Zweifel an der erforderlichen charakterlichen Integrität dieser Person erwecken. Obgleich das Gericht auch sagte, dass natürlich sie das Recht hat, darauf Sex zu haben, wie sie will, in ihrem privaten Bereich, dass die Problematik, das ist natürlich im Sinne der sexuellen Selbstbestimmung völlig klar, dieser Schutz des Grundrechts erstreckt sich nicht nur auf die Intim- und Privatsphäre, sondern auch in der Sozialsphäre. Das heißt, im Internet darf man so sexuell für sich werben oder Sexualkontakte suchen, wie man will. Aber trotzdem muss sie Rücksicht auf ihre berufliche Stellung nehmen. Und sie muss Formulierungen vermeiden, die den, ich zitiere wieder, falschen Eindruck eines wahllosen Sexuallebens und eines erheblichen Mangels an charakterlicher Integrität erwecken. Und das ist natürlich aus mehreren Gründen bemerkenswert. Wir kaprizieren uns mal vielleicht auf ein oder zwei. Erstens natürlich, dass offensichtlich Bundeswehr und Gericht dieses Sexualleben, wie auch immer man es nennen oder bewerten will, es ist nun mal da, und ihre Verantwortung als Führungspersönlichkeit nicht trennen wollten. Man wollte nicht sagen, okay, was du in deiner Freizeit machst, hat nun mal mit dem, was du in deinem Beruf machst, in deinem Dienst in diesem Fall, nichts zu tun. Deswegen darf das eine mit dem anderen nicht interferieren. Das müssen wir das auch trennen und wir müssen das schützen. Und zweitens, ich habe ja dieses Buch geschrieben vor 5 Jahren über offene Beziehung und Polyamorie. Das heißt, wie wir lieben, man kann es noch erstehen, wenn es euch interessiert. Und da habe ich mir versucht anzuschauen, was gibt es denn an sozialpsychologischer Forschung zu diesen non-monogamen Beziehungsmodellen? Was treibt denn die Leute so um, die da drin sind? Und es gibt nicht so viel, es gibt wenig Empirie, aber die ist sehr eindeutig. Das größte Problem, und das habe ich auch in den Begegnungen für dieses Buch so bestätigt gesehen, in anekdotischer Evidenz, das größte Problem für Menschen, die in nicht exklusiven Beziehungsformen leben, ist die Öffentlichkeit und die Transparenz gegenüber zum Beispiel Arbeitgebern, aber auch Familie und Freunde. Ein Coming-out ist für viele dieser Menschen undenkbar, was ich schon erstaunlich finde im 3. Jahrtausend unserer Zeitrechnung, dass Menschen, die sagen, naja, ich schlafe aber lieber mit mehreren Menschen als nur mit einem oder ich liebe mehrere Menschen als nur mit einem, ein großes Problem damit haben, weil sie abweichen von der Norm und sich fürchten, wie zum Beispiel eine Protagonistin im Buch, die Grundschullehrerin ist und junge Mutter war damals, die befand diese Möglichkeit, sich als non-monogam zu outen, als völlig undenkbar. Ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, das ist überhaupt nicht möglich, weil sie natürlich sowohl hinsichtlich ihrer Wahrnehmung als Lehrerin, ihrer professionellen Eignung, als auch ihrer Wahrnehmung als Mutter eines kleinen Kindes gefürchtet hat, dass ihr beides abgesprochen wird. Und ich glaube auch nicht ganz zu Unrecht. Mhm. Deswegen ist dieses Gefühl sozialer Unerwünschtheit Quelle von Stress und Scham für diese Menschen. Und in der Praxis führt es einfach dazu, dass viele ein Doppelleben führen und intransparent sind gegenüber Freunden und Familien und Arbeitgebern und sich das aber anders wünschen, weil es ist ja für sie was Schönes, es ist ja was Gutes, wenn sie sich da gefunden haben, wenn sie glücklich verliebt sind, wenn ihre Beziehungen funktionieren. Und es ist ja in unserer Gesellschaft so, dass wir durchaus auch hausieren gehen oder Zärtlichkeit offen zur Schau stellen, dass wir uns in der Öffentlichkeit berühren, dass wir unsere Beziehungsformen öffentlich machen, dass wir öffentlich heiraten, dass Heiratsanzeigen gibt. Also Liebe und Sex und wie wir es gestalten, ist öffentlich. Es ist nicht so, man kann nicht sagen, ja, diese Kommandeurin soll es halt in ihrem Privatleben machen, was sie machen will, aber dann soll sie damit nicht öffentlich hausieren gehen. Heterosexuelle Menschen sind alle auf irgendwelchen Dating-Profilen und schreiben da rein, ja, ich suche die Frau zum Heiraten oder ich suche keine One-Night-Stands oder ich bin nur an einer monogamen Beziehung interessiert und niemand dreht sich ihnen da einen Strick draus. Und deswegen hätte, finde ich, das Gericht, spätestens das Gericht in einem säkulären, aufgeklärten Staat hier, ja, vielleicht sogar einen Präzedenzfall schaffen sollen, dass eine andere Art, sein Sexualleben und sein Liebesleben zu organisieren, genauso in diesem semi-öffentlichen Bereich eines Datingportals stattfinden darf und nicht in irgendeiner Verbindung, auch nicht über Bande der Wahrnehmung der zu führenden Menschen, nicht in Konflikt gebracht werden darf zu dem Beruf. Freie Liebe!
Freie Liebe! Ja, im Grunde alles, was ich jetzt noch sagen könnte, ist auch nur schlau geklaut aus deinem Buch vom Ende der Monogamie. Deswegen würde ich jedem empfehlen, es zu lesen, weil im Grunde, also um es zusammenzufassen, aber es ist einfach das Echo, das lange gepflegte Echo sexueller Exklusivität und insbesondere was die Sexualität von Frauen angeht, ist als soziales Kontrollinstrument und als Wahrung sozialer Normen und auch als sozialer Kitt noch so präsent, dass sowohl ja berufliche als auch interpersonelle Beziehungen dermaßen beeinflusst, dass die Angst vor der Bewertung, also die Angst ja dann da deviant zu sein, so groß ist, dass sie größer ist als der Wunsch, eigentlich etwas Schönes und überhaupt nicht Verwerfliches und überhaupt nicht im Entferntesten Problematisches, nämlich Liebe und eine Consensual Libido, die existiert, die alle haben, irgendwie auf eine moderne, progressivere und schlauere Art zu verhandeln, als wir es nach wie vor tun. Also es ist immer, wir haben immer noch die romantische Empfindsamkeit des 18. Jahrhunderts, die irgendwie überall dominant ist und ja.
Das ist Quatsch.
Deswegen freie Liebe.
Ja, das kann weg.
Ich dachte, das problematische Wort wäre vor allem gewesen spontan. Ich dachte, es ging darum, dass sie nicht spontan reinschreiben soll. Das geht natürlich gar nicht. Bundeswehrsoldatin.
Da wird der Wecker gestellt. Am Freitag um 18 Uhr wird Geschlechtsverkehr ausgeübt. Ja. Sonst nicht. Ist das schon der erfreuliche Ausstieg, die freie Liebe aus diesem Podcast? Ah nein, ich schulde noch was.
Ah.
Ich habe letzte Woche behauptet, ich hätte jetzt verstanden, warum ich auf der Welt bin.
Du hast es nicht vergessen.
Ja, ich wollte nicht. Ich finde es noch, noch schlimmer, als überhaupt so etwas so überzuverkaufen ist, dann so tun, als hätte man es vergessen und dann gefragt werden wollen.
Ja,
das ist dann richtig Phishing for Aufmerksamkeit. Naja, wie gesagt, ich habe es ein bisschen übertrieben. Unsere Marketingberatung, die wir jetzt seit kurzem haben, ihr merkt es vielleicht daran, dass ich gesungen habe am Anfang, hat gesagt, wir sollen so Cliffhanger einbauen. Dann hören die Leute nächste Woche wieder, nein, Quatsch, wir haben natürlich keine Marketingberatung. Das stimmt nicht. Ich war ja in dieser Yoga-Klasse und die Yoga-Lehrerin hat zum Schluss, was nicht oft passiert, ihr müsst nicht denken, dass ich völlig spirituell jetzt abdrifte, aber sie hat zum Schluss ein kleines Gedicht aufgesagt. Es war jetzt auch nicht so ein Gedicht, es war auch nicht so Poetry Slam, es waren ein paar Zeilen und es ging darum, in diesem Moment, dass man sich oft als einzelner Mensch sehr machtlos fühlt in einer chaotischen Welt, in der viele Dinge nicht gut sind, besonders zur Zeit. Und dass man nicht daran verzweifeln soll, dass man die eigenen Werte nicht auf die ganze Welt projizieren kann und dass man trotzdem schauen soll, wo man selber einen Unterschied machen kann, ohne sich zu verdammen dazu. Und naja, in dem Moment dachte ich dann, ich plane ein nächstes Buch ab Herbst, in dem es genau darum geht, wie man als einzelner Mensch sich verbünden kann, um Dinge besser zu machen in Gesellschaften, wie man sie friedlich verändert, wie das andere Leute schon geschafft haben, was man sich von ihnen abgucken kann. Also ein bisschen ein Handbuch der Weltverbesserung. Und ich fühlte mich dann sehr angesprochen, weil ich dachte, hey, wenn ich ein paar Leuten es leichter machen kann, aus diesem Gefühl der Ohnmacht in ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu kommen, was in diesem Moment beschrieben wurde, dann kann ich ja schon super zufrieden sein. Und dann weiß ich ja schon ungefähr, warum ich über diesen Planeten gestolpert bin. Weil dann habe ich ja schon irgendwie einen ganz guten Hebel gefunden. Und dahingehend würde ich vielleicht einfach nur weitergeben wollen, dass wir uns alle gerade so fühlen. Jetzt haben wir über Waffengewalt in den USA und Genozid in China gesprochen, dass wir uns dem gegenüber natürlich oft ohnmächtig fühlen. Aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, und das ist wirklich der erfreuliche Ausstieg, dass wir jetzt gerade in ein Zeitalter kommen, in dem wir uns nochmal anders anschauen, wie man eigentlich dagegen vorgehen kann, gegen all dieses Schlechte in der Welt, indem wir das schlauer machen und uns besser vernetzen und indem wir auch die Instrumente haben und indem vielleicht Leute wie ich nicht noch ein Buch über freie Liebe schreiben, sondern lieber ein Buch darüber, wie man Gesellschaften verändert. Und dass, wenn das alles zusammenkommt, es die Möglichkeit gibt, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr vieles zum Guten verändern werden. Ich bin da wirklich ohne Pathos an manchen Tagen auch sehr optimistisch. Punkt.
Das ist das perfekte Schlusswort für diese Folge. Dementsprechend Liebe, Optimismus und Hoffnung und ein schönes Wochenende euch.
Ja, macht's gut. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!